Unser Thema, über das Sie auf der Lateinamerika-Woche heute Abend referieren werden, ist Unternehmen vor Gericht, wenn Konzerne Menschenrechte verletzen. Lassen Sie uns ins Thema mit einem aktuellen Beispiel einsteigen. In Chile hat am 21.01. die Erde gebebt mal wieder. Der Staat liegt entlang des pazifischen Feuerrings und deshalb bebt dort öfters die Erde. Das vielleicht mal am Rande. In Chile wüten aber auch gerade Waldbrände riesigen Ausmaß. Und von den 120 Feuern sind 70 nur unter Kontrolle. Wasser ist sehr knapp und große Teile der Landwirtschaft sind von dem Brand betroffen. Das Land braucht dringend internationale Hilfe. Nun sind Naturkatastrophen, auf die man sich bestenfalls vorbereiten kann, damit es nicht so schlimm kommt, die eine Seite. Es gibt ja aber auch menschengemachte Katastrophen für Natur und Menschen. Das ist ja Ihr Betätigungsfeld beim European Center for Constitutional and Human Rights, kurz ECCHR. Sie sind mit den Themen Umwelt, Wirtschafts- und Menschenrechte betraut und waren für eine andere Menschenrechtsorganisation bereits in Südamerika unterwegs. Nun zu meiner Frage, haben die genannten Naturkatastrophen wie Erdbeben und Brände etwas damit zu tun, was und wie beispielsweise in Chile Unternehmen wirtschaften?
Ich habe mich natürlich mit dem Thema Waldbrände nicht befasst, aber Sie haben das Stichwort Wassermangel genannt. Also das lässt mich sofort an Unternehmen denken, gerade im Zusammenhang mit Chile oder Peru oder der ganzen Andenregion. Denn Sie wissen, da ist sehr viel Bergbau, wird dort gemacht von unterschiedlichsten Unternehmen, auch von europäischen. Und Bergbau braucht, egal eigentlich worum es sich handelt, ob es Kupferbergbau ist oder Kohlebergbau, braucht in der Regel sehr, sehr viel Wasser für die Produktion. Und dieses Wasser fehlt nicht nur, um Waldbrände zu löschen, sondern es fehlt auch, um den Leuten, die dort in der Region dann jeweils leben, ihre Lebensgrundlagen zu erhalten. Die leben sehr viel von Landwirtschaft oder auch einfach von den natürlichen Ressourcen, die in der Region dann sind, unter anderem auch Wasser.
Es gibt ja einerseits das Interesse an den Rohstoffen des globalen Südens, die unter den fragwürdigsten, manchmal fragwürdigsten unternehmerischen Methoden der Erde abgerungen werden. Und andererseits auch multinationale Unternehmen, die die Produktion in ärmere Länder aussourcen, damit sie billig produzieren können. Beide Wirtschaftszweige verursachen doch Probleme. Ich könnte jetzt ein paar Beispiele auch nennen, die vielleicht hier auch in Deutschland geläufig sind. Der Fall von Daimler-Benz zu Zeiten der argentinischen Militärdiktatur zum Beispiel. Wie stark ist denn Südamerika vom Raubbau der Bodenschätze betroffen? Oder sind es auch Unternehmen, die da billig produzieren und da keine Rücksicht auf Menschen, ArbeitnehmerInnen und Ressourcen haben?
Ja, ich weiß gar nicht, ob man das so auf einen Sektor beschränken kann und sagen kann, da liegt der Schwerpunkt. Rohstoffe ist ganz bestimmt, also insbesondere der Bergbau, auch Erdöl ist ganz bestimmt ein Schwerpunkt. Aber Sie haben recht, Sie sprechen zum Beispiel das Thema Textilproduktion in den Maquilas an oder auch Zubehörstoffe für Autoindustrie, auch sogar Computerindustrie. Da geht es auch um Arbeitsbedingungen, die sehr miserabel sind, um Gewerkschaftsunterdrückung in sehr vielen Ländern. Mir fällt auch ein das Thema Agroindustrie, Monokulturen in Brasilien, in Argentinien, in vielen anderen Ländern auch. Da geht es um Landraub und es geht um Arbeitsbedingungen und es geht um Umweltverschmutzung, Pestizidverbrauch. Also wir haben eine ganze Reihe an unterschiedlichen Sektoren, um die es hier geht. Und dazu kommt auch noch, wir haben gearbeitet, Sie haben das Stichwort Argentinien und Diktaturzeit genannt. Wir haben dazu gearbeitet, aber auch in Kolumbien gearbeitet zu Fällen, bei denen wir Konflikte oder repressive Situationen haben und Unternehmen in solchen Regionen dann agieren, damit erhöhte Risiken in Kauf nehmen, Menschenrechte zu verletzen und gleichzeitig aber von diesen Situationen auch profitieren. Beispiel Kolumbien, wo Gewerkschaften massiv gewaltsam unterdrückt werden. Wenn ein Unternehmen in so eine Region geht, dann haben die auch einen Vorteil sozusagen davon, gewollt oder ungewollt, dass Gewerkschaften dort nicht frei arbeiten können.
Mhm. Wie konkret verletzen denn Konzerne die Menschenrechte? Das ist ja das Thema. Haben Sie vielleicht ein paar Beispiele für uns? Man kann das ja ganz unterschiedlich sehen. Einerseits können sie die Menschenrechte der ArbeitnehmerInnen verletzen, aber auch der BewohnerInnen da in den Ländern. es gibt Fälle, wo Terrorismus oder Gewalt unterstützt wird von Unternehmen oder wo Vertreibung stattfindet. Haben Sie da ein paar Beispiele, was in den letzten Jahren vielleicht so passiert ist?
Also die Unternehmen sind in der Regel auf unterschiedliche Weise, aber sehr oft auch indirekt beteiligt. Das heißt, bei Menschenrechtsverletzungen, die vor Ort stattfinden, sind sehr viele Akteure beteiligt. Ja, auch lokal, Leute aus der Regierung beispielsweise, Wirtschaftsakteure lokal und Unternehmen haben auch eine Rolle daneben. Beispiele, Sie haben Argentinien angesprochen, wir haben den Fall von Mercedes-Benz, die durch ein Tochterunternehmen in der Nähe von Buenos Aires während der Diktaturzeit tätig waren und selber auch Probleme hatten mit ihrer Gewerkschaft. Daraufhin haben sie dann kooperiert mit dem Militärregime und haben sozusagen, ja, haben eigentlich dem Militärregime geholfen, Gewerkschafter ausfindig zu machen und dann aus dem Weg zu schaffen. Das ist eine Form. In Peru, Thema Bergbau, haben wir das Problem, wir haben ein Unternehmen aus der Schweiz, das dort ein 100%iges Tochterunternehmen unterhält, ein peruanisches Unternehmen, aber kontrolliert unmittelbar von dem schweizerischen Unternehmen, die dort Bergbau betreiben. Und das Problem beim Bergbau, Sie haben es schon angesprochen, ist zum einen, dass die Leute unter Umständen von ihrem Land vertrieben werden, aber auch, dass das Wasser, dass der Boden verschmutzt wird, manchmal auch die Luft und die Leute davon langfristig erkranken, keine Möglichkeiten haben, sich dagegen zu wehren. Anderes Beispiel, Ecuador oder auch Costa Rica haben wir jetzt Fälle, die uns jetzt angetragen werden. Da geht es um große agroindustrielle Produktion von Obst, das wir dann hier in unseren Supermärkten, Rewe, Lidl und anderen einkaufen können. Da haben wir das Problem, dass massiv Pestizide eingesetzt werden und die Arbeiterinnen und Arbeiter vor Ort nicht geschützt werden. Auch Gewerkschaftsunterdrückung ist in vielen dieser Länder ein großes Problem und Arbeitsausbeutung. Sehr oft handelt es sich bei den Arbeiterinnen um Migranten, die aus anderen Ländern kommen und die dann schon deswegen in diesem Land einen sehr ungeschützten Status haben, manchmal gar keine Arbeitsrechte für sich in Anspruch nehmen können. Und die deutschen Supermärkte und der deutsche Kunde im Grunde genommen auch profitiert dann von dieser Ausbeutung.
Ist denn das überall in Südamerika ein Problem? Gibt es Länder, die da vielleicht auch eine andere Gesetzgebung haben, die entweder die ArbeiterInnen besser schützt oder die Umwelt besser schützt? Gibt es da Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern?
Das so ganz genau kann ich das nicht festmachen. Was ich aber sagen kann, ist, dass in den meisten lateinamerikanischen Ländern, ich denke jetzt an Chile oder Kolumbien, auch Peru, Argentinien, Brasilien, die mir jetzt so spontan einfallen, die Gesetzeslage sehr häufig eigentlich recht gut ist. Die haben relativ gute Arbeitsschutzgesetze und auch relativ hohe Umweltstandards. Und das Problem ist dann sehr oft in der Umsetzung. Weil dort, wie sicher auch hier, nur dort wird mehr darüber gesprochen, das Thema Korruption ein großes Problem ist. Und da, wo viel Geld im Umlauf ist, da ist Korruption immer ein Problem. Und wenn wir einen großen internationalen Investor haben, der viel Geld ins Land bringt und viele Versprechungen macht, dann ist das eigentlich fast immer ein Korruptionsrisiko. Und das bedeutet dann, dass die Gesetze nicht wirklich gut und effektiv umgesetzt werden.
Wie gehen Sie denn als ECCHR dagegen? Wen und wie unterstützen Sie denn im Kampf gegen Unternehmen?
Wir werden angefragt normalerweise entweder von lokalen Organisationen, das können Menschenrechtsorganisationen sein oder auch Gewerkschaften, oder aber werden wir angefragt von Organisationen, die unmittelbar mit denen zusammenarbeiten, wie zum Beispiel Hilfswerke. Jetzt gibt es ja mehrere auch religiöse Hilfswerke hier beispielsweise in Deutschland. Miserio, Brot für die Welt beispielsweise. Die sprechen uns an, wenn sie daran interessiert sind, eine juristische Herangehensweise auf internationaler Ebene zu versuchen. Und wir haben uns so ein bisschen darauf spezialisiert. Wir sind nicht nur eine Menschenrechtsorganisation, sondern eine juristische Menschenrechtsorganisation. Wir sind fast alles Anwältinnen und Anwälte und versuchen dann über den juristischen Weg die Verantwortung, die in Europa liegt, sozusagen anzugreifen. Im Vordergrund stehen dann eben die Unternehmen, aber man kann auch denken an Geldgeber, man kann auch denken an die europäischen Regierungen, die ja auch eine politische Unterstützungsrolle bei der internationalen globalisierten Wirtschaftspolitik haben. Daran kann man auch denken. Aber vorwiegend gehen wir zunächst mal an die Unternehmen heran, die ihren Hauptsitz in Europa haben.
Und Sie versuchen dann, diese Unternehmen zur Verantwortung zu ziehen, gerichtlich dann? Das ist der Weg, den Sie bestreiten?
Genau, und das kann bedeuten, ganz konkret beispielsweise, Wir würden versuchen, eine Strafanzeige einzureichen. Das haben wir im Fall Nestlé gemacht. Da haben wir Nestlé als Unternehmen und auch die Direktoren verklagt wegen ihrer Rolle bei der Ermordung von Gemerkschaftern in Kolumbien. Oder aber es kann auch bedeuten, eine Entschädigungsklage einzureichen. Das machen wir jetzt derzeit nicht bezogen auf Lateinamerika, aber bezogen auf Asien. 4 Kläger aus Pakistan, die betroffen sind von einem Fabrikbrand dort. Bei einer Fabrik, bei der Kik im Wesentlichen eingekauft hat, die klagen jetzt auf Entschädigung hier in Deutschland gegen Kik. Es kann aber auch sehr oft sein, dass wir alternative Klagemöglichkeiten uns überlegen müssen, weil die deutsche und europäische Rechtslage nicht wirklich viel hergibt, um Unternehmen zur Verantwortung zu ziehen. Also gehen wir dann auf alternative Methoden. Wir gehen vor die UNO, machen dort Beschwerden. Es gibt auch einen Mechanismus, der heißt der OECD-Mechanismus, den nutzen wir auch. Wir müssen relativ kreativ sein, um uns die richtigen Rechtswege suchen zu können.
Das ist ja bestimmt keine leichte Arbeit und vielleicht auch nicht immer so sehr erfolgsversprechend, wie ist es jetzt zum Beispiel im Fall von Nestlé, die Strafanzeige verlaufen. Endet sowas dann in der Regel mit einem Vergleich oder mit einer gütlichen Einigung irgendwie? Mhm.
Vergleich und gütliche Einigung sind eigentlich sehr oft das Mittel der Wahl für viele Betroffenen, die auch eine handhabbare Verfahrensdauer suchen. Die wollen kein Verfahren, das 15 Jahre dauert. Das sind ja oft Leute, die in ihrer Existenz bedroht sind und sehr unmittelbar irgendeine Hilfe brauchen. Deswegen ist der Vergleich oder die gütliche Einigung sehr oft ein gangbarer Weg für viele. Im Fall Nestlé ging es eigentlich um eine Strafanzeige. Das heißt, weder Entschädigung noch Vergleich waren da die richtigen Optionen. Die Frage war, ob die Staatsanwaltschaft in der Schweiz gerne gegen eigentlich mehr oder weniger eins ihrer größten und wichtigsten ureigenen traditionsreichen Unternehmen strafrechtlich vorgehen will und das dann auch noch bedeutet hätte, in einem fremden Land mit Amtshilfe zu ermitteln, nämlich in Kolumbien, in einer Region, die vom Konflikt geplagt ist. Sie können sich das Ergebnis schon so ein bisschen denken, wie ich das einleite. Also die Strafanzeige ist nicht positiv aus unserer Sicht entschieden worden. Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren zunächst mal relativ lange hin und her geschoben, auch einer anderen Staatsanwaltschaft zugeschoben, um sich selbst damit nicht beschäftigen zu müssen, hat mehrere Hindernisse noch aufgebaut im Rahmen des Verfahrens und so lange gewartet, bis die Strafanzeige dann irgendwann oder die Dinge, die darin angezeigt waren, irgendwann verjährt waren und hat damit dann das Verfahren eingestellt. Das haben wir trotzdem nochmal vor Gericht gebracht und uns dagegen versucht zu wehren. Das hat aber nicht funktioniert. Wir sind bis zum Europäischen Gerichtshof gegangen. Auch der hat gesagt, ja, sorry, aber Verjährung ist keine Menschenrechtsverletzung und hat dann erstmal die Beschwerde gar nicht erst angenommen. Das heißt, wenn man das rein auf juristischer Ebene betrachtet, hat man mit dem Fall eigentlich sehr wenig oder gar nichts gewonnen. Gewonnen haben wir aber doch aus unserer Sicht, nämlich zum einen, dass diese Anzeige großes Interesse geweckt hat, nicht nur bei Menschenrechtlern und nicht nur vor Ort bei der Gewerkschaft, sondern insbesondere auch bei unterschiedlichsten Unternehmen und bei Akademikerinnen und Akademikern etwa aus dem juristischen Bereich, die sehr oft diese Anzeige von uns angefragt haben, die studieren und überlegen, könnte sowas vielleicht irgendwann auch mal für mein Unternehmen Wirklichkeit werden.
Das sieht man ja bei solchen multinationalen Unternehmen, dass Verantwortung da verschoben wird, versucht wird, die Verantwortung dahin zu verschieben, wo keine Handhabe mehr gegen die Person oder das Unternehmen existiert. Müsste das nicht dann auch irgendwie ein globaler Kampf sein gegen solche Ausbeutung von Natur und Mensch, also gegen Unternehmen, die sowas tun? Müsste da nicht vielleicht auch was in der UN organisiert werden, dass man solchen Sachen besser nachgehen kann?
Ja. Also zum einen haben Sie natürlich recht, die Unternehmen machen ein Outsourcing von Produktion und damit auch ein Outsourcing von Risiken und versuchen damit auch ein Outsourcing von Verantwortung zu machen. Und wir sagen, das geht nicht, das muss wieder zurückgekoppelt werden zur Zentrale sozusagen. Das machen wir in Europa, die lokalen Leute machen es vor Ort und Sie haben recht, die UNO spielt natürlich auch eine Rolle. Auf der Ebene der UNO ist diese Frage schon seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts eigentlich diskutiert worden und kommt mal mehr, mal weniger schnell voran. Aber im Moment gibt es mehrere Initiativen. Zum einen kennen Sie wahrscheinlich die UNO Guiding Principles oder die Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, die es seit 2011 gibt. Die sind nicht verbindlich, sind aber trotzdem ein guter Denkanstoß für viele, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und sie werden auch sehr breit diskutiert, auch auf Regierungsebene, auch in Deutschland. Es gibt derzeit eine Initiative, eine Intergovernmental, eine zwischenstaatliche Arbeitsgruppe auf UNO-Ebene, die sich damit beschäftigt, diese Leitprinzipien noch ein Stück weiter zu treiben und zu sagen, wir brauchen ein verbindliches Instrument auf internationaler Ebene, das die Staaten verpflichtet, ihre Unternehmen an Menschenrechte zu binden. Das ist quasi ein Schritt noch weiter über die UN Guiding Principles hinaus. Das ist eine Arbeitsgruppe, die seit etwa 2 Jahren schon tagt und hoffentlich im nächsten oder übernächsten Jahr auch zu Ergebnissen kommen könnte.
Was kann man denn hier in Deutschland tun, dass man vielleicht Unternehmen dazu bringt, ihre Verantwortung in Fragen der Menschenrechte wahrzunehmen? Und wie kann man auch ihre Arbeit unterstützen, die sie tun beim ECCHR?
Also unsere Arbeit kann man ganz einfach unterstützen, indem man uns zum Beispiel was spendet. Das kann man auf der Webseite sehen, www.echr.eu. Da gibt es eine Spendenmöglichkeit. Das würde dazu beitragen, dass unsere Arbeit immer unabhängig bleibt, weil es von unabhängigen Spenden finanziert würde. Aber das Problem, was kann man tun, dass Unternehmen ihr Verhalten ändern, ist natürlich ein großes und komplexes. Es geht nicht durch eine Klage allein. Es braucht noch viel mehr. Und über unsere Arbeit im ECCHR habe ich gelernt, dass man zwar ambitioniert denken soll, aber dann realistisch handeln soll mit kleinen Aktionen, besser als mit großen, die einen dann frustrieren, weil sie scheitern. Also würde ich sagen, und man muss natürlich das Problem auch in seiner Komplexheit erfahren. Ich glaube zum Beispiel, dass ein vernünftig begründeter, handgeschriebener Brief an ein Unternehmen vielleicht mehr bewirken könnte als ein Like auf Facebook bei irgendeiner Protestaktion. Weil ein Unternehmen, irgendeiner sitzt ja im Unternehmen und hat den Job, diese Briefe zu bekommen, zu lesen und oft auch zu beantworten. Sehr oft bekommen die Leute auch Antworten bei solchen Briefen. Wir können unser eigenes Konsumverhalten überdenken. Man kann natürlich Bio-Labels kaufen und zertifizierte Dinge. Und wir wissen auch, dass das alles sehr fragwürdig mittlerweile geworden ist, weil es auch einfach nur ein neuer Markt wieder geworden ist. Aber diese Logik, dass wir immer in unserem Konsum weiter wachsen auf Kosten der anderen Hälfte der Welt, die wird eben auf Dauer nicht mehr zu halten sein. Also denke ich, unser Konsumverhalten im Sinne von Reduktion von Konsum muss auch ein Thema sein in dem Zusammenhang. Und dann ist eine andere Möglichkeit, die relativ niedrigschwellig ist, finde ich. Es geht ja letztlich auch immer mit darum, an bessere Gesetze zu denken und das auch über die Gesetzesebene zu regulieren. Wer macht das? Das Parlament. Und da gibt es einen Abgeordneten in meinem Wahlkreis, mit dem ich das Gespräch eröffnen kann, dem ich auch einen Brief schreiben kann oder den ich mal einladen kann, dem ich zeigen kann, das Thema interessiert mich, ich bitte dich dafür einzusetzen. Im Übrigen glaube ich, dass man organisiert immer mehr erreicht als einzeln. Es gibt viele Solidaritätsgruppen. Es gibt auch die Möglichkeit, Leute in Lateinamerika hier solidarisch zu unterstützen durch Einladungen oder durch Besuche. Das sind auf jeden Fall, es gibt zahlreiche Möglichkeiten.